Zu Beginn der Predigt habe ich was vor mit euch und ihr werdet hier auf der Leinwand jetzt etwas sehen. Ja, also wenn ihr so ein paar Sekunden drauf guckt, werdet ihr merken, so ganz schwer ist es jetzt nicht. Auch wenn du so guckst, Benny, aber ist relativ easy. Ne? Also ihr seht, Kreuzworträtsel für Kindergartenkinder. Jetzt bitte ich euch doch mal einfach reinzurufen, so wenn ich so auf sowas zeige, was das jeweils ist. Was ist das? Ja genau, beim Kreuzworträtsel schreibe ich dann hier Auto hin. Ne? Das? Ein Eis. Und das? Und das? Und das? Ah, ist die Katze. Die Lösungen stehen ja hier unten für die Schlauberger, die es noch nicht gesehen haben. Kreuzworträtsel, kennt ihr alle? Mache ich ganz gerne so, wenn ich meine ADAC-Zeitschrift bekomme, da ist immer so ein Kreuzworträtsel drin. Und genau. Wir merken bei Kreuzworträtseln, wenn ich es enträtsel, dann setzt sich ein Buchstabe zum anderen, ja, und da ergibt sich ein großes Bild. Wir schielen dann immer auf die Kästchen, die mit einer mit einer Nummer beschriftet sind, damit wir hinterher die Lösung rausbekommen. Ja, das ist der Sinn von einem Kreuzworträtsel, dass ich ein Wort zum anderen setze, damit sich hinterher das Bild ergibt. Eine Lösung. Was wird hier deutlich? Ich glaube, wenn wir ein Rätsel entschlüsseln wollen, müssen wir eben verschiedene Bausteine zusammensetzen. Und irgendwann sind wir dann fertig. Dann haben wir die Lösung. Das heißt, ein Rätsel ist immer etwas, was wir uns selbst erarbeiten können. Das ist immer was, was wir vielleicht wissentlich oder gedankentechnisch uns zusammenreimen können. Und mein Eindruck ist, dass es uns in Beziehungen ähnlich geht, ja? Dass ich Menschen enträtsel, dass ich Menschen manchmal entschlüssle. Vielleicht erinnerst du dich so an eine Beziehung, die du hattest oder die du hast, wo du jemanden zum ersten Mal kennengelernt hast. Vielleicht kommt dir gerade ganz spontan eine Person in den Sinn. Die Person habe ich kennengelernt. Das war unser Kennenlerndatum. Ich habe sie kennengelernt und dann checkt man sich ja so ab, was passt, was passt nicht. Wo gibt's Interessen, wo gibt's Desinteressen und was sind Verhaltensweisen? Und dann checkt man ab. Und es ergibt sich irgendwie ein größeres Bild von der Person und dann treffe ich vielleicht sogar eine Entscheidung, ja, ich möchte gern mit dieser Person befreundet sein. Vielleicht sogar, dass ich sage, ich möchte gern mit dieser Person durchs Leben gehen. Und ich denke dann, jo, jetzt kenne ich die Person. So gehen wir Beziehungen, glaube ich, oft an. Ne? Dass, also in der Hoffnung, dass unser Bild von der anderen Person irgendwie so zusammengesetzt ist und sich dann ein großes Ganzes dieser Person ergibt. Gibt ja auch so den schönen Satz, ne, den ihr vielleicht auch manchmal eurem Partner, eurer Partnerin zusprecht, du bist mir ein Rätsel. Das heißt, wenn ich etwas nicht verstehe, dann versuche ich den anderen zu verstehen, dadurch, dass ich ihn besser kennenlerne. Und meistens klappt das. Nicht immer. Da gibt es neue Rätsel, die ich entschlüsseln kann in dieser Beziehung. Da gibt es Rätsel aufzulösen in Beziehungen. Das klappt meistens aber nicht immer. Das sind manchmal richtige Kreuzworträtsel unseres Lebens, wenn wir Menschen kennenlernen und wir sie immer mehr entschlüsseln wollen. In unserem heutigen Predigttext, danke, du kannst es wegmachen, in unserem heutigen Predigttext geht es aber nicht um Rätsel, sondern es geht um Geheimnisse. Matthias hat das ganz gut eingeleitet. Kennt ihr Leute mit Geheimnissen? Scheint ja irgendwie ein Unterschied zu sein zu dem Wort Rätsel. Denn ich glaube, Geheimnisse lösen in mir andere Gefühle, andere Empfindungen aus als Rätsel. Es ist ja was anderes. Also ich kann sagen, du bist mir ein Rätsel oder ich kann sagen, ich glaube, du hast Geheimnisse. Das ist eine ganz andere Aussage. Ich merke, da kommen andere Empfindungen bei mir hoch, wenn ich das sage. Also wenn ich merke, dass jemand Geheimnisse hat, dann hat das immer auch, so aus meinem Leben gesprochen, auch immer etwas mit Misstrauen zu tun. Ha, irgendwas hältst du doch zurück. Ich merke, du hast Geheimnisse. Du rückst eben nicht mit der ganzen Wahrheit heraus. Und dann sind wir auch ganz schnell dabei zu sagen, vielleicht bist du auch gar nicht authentisch. Ist ja so ein Modewort, ja, bei uns. Du bist nicht authentisch. Meine Meinung ist, jeder hat Geheimnisse. Meine Meinung ist auch, jeder von uns ist auch misstrauenswürdig. So sind wir Menschen. Ich glaube, wir sind misstrauenswürdig und jeder von uns hat Geheimnisse. Jeder von uns hält etwas zurück. Das Problem, das ich bei mir, bei uns sehe, ist, dass wir das häufig verteufeln. Du hältst was zurück, also bist du vielleicht misstrauenswürdig oder hältst etwas zurück. Und wir fragen uns ganz schnell, welchen Plan hat der andere eigentlich? Welche Motivation steckt eigentlich dahinter? Und wir sind viel damit beschäftigt, herauszufinden, was der andere eigentlich im Schilde führt. Und glaube, wir vergessen dabei uns selbst. Es gibt nämlich gute Gründe für Geheimnisse. Dass mich jemand nicht gleich entschlüsselt, dass mich jemand nicht gleich enträtselt. Und das hat gar nicht so viel damit zu tun, ob ich authentisch bin oder nicht, denn Authentizität ist ja nicht gleich Ehrlichkeit. Und jeder hat sicherlich Situationen erlebt, wo er oder sie, wo du dir sicher warst, hier ist es gut, etwas zurückzuhalten. Hier brauche ich nicht all in gehen. Hier muss ich mich nicht ganz offenbaren. Oder hier ist es eben noch nicht Zeit, dass alles von dem, was ich zurückhalte, offenbar wird. Das heißt, es liegt in meiner Macht, in der Situation, mit diesem Geheimnis umzugehen. Und ich glaube, so ist es bei Gott. Und deswegen lade ich ein zum Verständnis für Gott, wenn er Geheimnisse hat. Vielleicht ein bisschen Verständnis für ihn zu zeigen, wenn wir darauf vertrauen, dass er auch wirklich eine Beziehung zu uns haben will und die Beziehung auch mit Geheimnissen gestaltet, in der Art und Weise, dass er Geheimnisse auch mal zurückhält und dir zusagt oder dir sagt, es ist noch nicht Zeit oder es ist Zeit. Das ist Beziehung, ja? Und davon gehen wir ja aus, wenn wir mit Gott, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Ich glaube, Gott hat beides für uns. Er hat Rätsel für uns und er hat Geheimnisse für uns. Ich glaube, das gehört zu jeder Beziehung. Und er ist für uns auch beides. Rätsel und Geheimnis. Er hat Rätsel für uns, die wir entschlüsseln können. Wir studieren zum Beispiel die Bibel. Wir lesen ganz viel Sachbücher über biblische Texte, über geistliche Themen. Und wir lernen. Und eins darf sich auch zum anderen fügen. Da entschlüssel ich etwas und das ist total wichtig. Aber Gott hat für uns auch Geheimnisse und er ist auch selbst noch immer ein geheimnisvoller Gott. Und davon spricht der Epheserbrief. Da geht es um einen verborgenen Plan Gottes. Im griechischen Text und in Luther steht das ganz gut übersetzt, da steht dann das Wort Geheimnis. Ja? Im Griechischen steht da das Wort Mysterion, also davon kennen wir dann unser Mysterium, Geheimnis. Worin besteht das Geheimnis Gottes, das eng auch mit seinem Plan für uns, für die Menschen zusammenhängt? Worin besteht das eigentlich? Was sagt uns der Text? Der Text sagt uns, das Geheimnis Gottes wird irgendwie in der Person Jesus Christus deutlich. Es wird deutlich, es wird offenbar, da wird irgendwas offenbar. Von Jesus her, dem neuen Menschen, wenn ihr euch daran erinnert, dass der Epheserbrief Jesus Christus als den neuen Menschen hinstellt, in dem Gott sich mit den Menschen vereint und sich gleich macht. In Christus erschließt sich ein Geheimnis und es wird deutlich, der Plan, den Gott hatte, ist mit ihm erfüllt. Der Plan, den Gott hatte, ist mit ihm erfüllt. Und jetzt fragen wir uns, was ist denn eigentlich dieser Plan, wenn dieses Geheimnis Gottes in Jesus Christus deutlich wird, in seiner Gegenwart deutlich wird? Ich glaube, das zeigt sich an Paulus selbst. Manche sagen, Paulus hat den Epheserbrief geschrieben. Ich glaube, es waren eher spätere Leute, die sich zusammengeschlossen haben und in der Tradition von Paulus diesen Brief verfasst haben an die Gemeinden in Kleinasien, wie auch immer. Wichtig ist, dass Paulus hier von sich spricht oder dass Menschen über diesen Paulus reden und dass Paulus mit seiner Geschichte jetzt kommt. Er steigt mit seiner Geschichte ein. Paulus kommt also mit seiner eigenen Geschichte, mit seiner Gegenwart. Indem er sagt, ich bin ein Diener Gottes geworden, ein Diener der Botschaft. Er spricht von sich als jemandem, der gering ist, Ein Geringer, weil er sich geringer als die damaligen Völker macht. Ein Diener des Evangeliums. Und er kommt mit seiner eigenen Geschichte und sagt, dass Gottes Gnade in seinem Leben groß geworden ist. Was ist da passiert? Es wird dann natürlich an die Geschichte, an die Bekehrungsgeschichte auch von Paulus erinnert, ja? Vor Damaskus, dann die Zeit, in der Gott sich ihm offenbart hat und die Zeit nach Damaskus. Und ich glaube, Gott war diesem Paulus kein Rätsel. Er wusste viel über Gott. Bevor Jesus Christus ihm begegnet ist, wusste er viel über Gott. Er hat viel entschlüsselt, er hat wahrscheinlich auch viel enträtselt. Er wusste viel über ihn. Aber es war ein Geheimnis Gottes, das sich ihm bei Damaskus ganz neu erschlossen hat. Und das hat mit der Gegenwart Gottes in Jesus Christus zu tun. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief von sich selbst, denn ich bin der geringste der Apostel und eigentlich gar nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Also Paulus spricht vom Geheimnis und kommt dann mit seiner eigenen Geschichte, wie Jesus ihm begegnet ist, wie er umgekehrt ist. Und deutet auch das als Geheimnis Gottes. Das ist das Geheimnis Gottes, das sich an seinem eigenen Leben irgendwie vollzieht. Das ist das Geheimnis. Und was ist der Plan? Was ist der Plan Gottes, von dem hier immer gesprochen wird? Der Plan Gottes ist, was anklingt, eine Entmachtung. Und wenn ihr bei den Predigten auch schon da wart, im Epheserbrief, die ersten beiden Predigten, dann spielt das auch immer wieder eine Rolle. Eine Entmachtung von Mächten. Da wird immer wieder von Mächten gesprochen, die Gott durch Jesus Christus unterwirft. Was sind das für Mächte? Ich glaube, das sind Mächte, die sagen, Gott kann gar nicht dein Gott sein. Weil du anders bist. Gott kann gar nicht dein Gott sein, weil nur ich um die richtige Wahrheit weiß. Und auch das ist hier wieder Thema, ne? Wir kommen von Epheser 2, wo die Heidenchristen den Judenchristen gegenübergestellt waren und wo dieser Konflikt auch noch immer mitschwelt. Ich glaube, die Mächte, die sagen, Gott kann nicht dein Gott sein, weil du anders bist, oder Gott kann nicht dein Gott sein, weil nur ich um die Wahrheit weiß. Diese Mächte entmachtet Gott in Jesus. Das ist das große Bild des Epheserbriefes, dass es um Einheit ringt und um Versöhnung der Menschheit. Der Menschheit. Ich glaube, wenn wir uns Vers 6 hier in diesem dritten Kapitel anschauen, dann ist der zentral. Die Nichtgläubigen, die werden da Völker genannt, die werden bei Luther Heiden genannt, sind Miterben, Mitleib, Mitteilhaber der Verheißung, die in Jesus Christus stattfindet durch das Evangelium. Miterben, Mitleib, Mitteilhaber. Und Gott sagt, ich bin hier in Jesus Christus. Das heißt, ein Rätsel habe ich gelöst. Ein Geheimnis ist gelüftet und ihr könnt es jetzt gemeinsam mit mir entschlüsseln. Aber dazu ist es nötig, dass ihr euch gemeinsam mit mir in dieses Geheimnis stellt, was ich euch offenbare. Und das ist größer als ihr selbst. Ich überwinde die Klüfte. Danke fürs Zuhören. Die Klüfte und schaffe Einheit und Versöhnung. Also inhaltlich besteht dieses Geheimnis, was durch Jesus Christus geschieht, eben im Miteinbezug der Völker in die Gemeinde, in die neu geschaffene Kirche, in die neu geschaffene Struktur, in der sich Gott zeigen möchte. Die Völker werden also nicht schon einer irgendwie bestehenden Einheit hinzugefügt, hey, ihr kommt auch noch dazu, sondern sie sind von vornherein mit eingeplant, sodass der Leib, die Gemeinde, ohne diesen großen Blick überhaupt nicht besteht. Also es geht um das Mit in unserer Sprache. Es geht um das Mit der kirchlichen Gemeinschaft, nicht um ein Ihr und ein Wir. Dann wird vom Plan Gottes in Vers 10 berichtet, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde seinen Reichtum und seine Weisheit erkennen. Eine Weisheit, die darum weiß, dass aus der Gemeinschaft der Christen, diejenigen, die sich zu ihm halten, Leben fließt. Und aus der weltweiten Gemeinschaft. Das ist kein Rätsel, finde ich. Das kann ich mir manchmal ganz schwer entschlüsseln, sondern das ist ein Geheimnis. das ist für mich ein Geheimnis. Und diesem Geheimnis kann ich mich nur aussetzen. Und ich kann mich diesem Geheimnis aussetzen in der Hoffnung darauf, dass es sich mir einfach erschließt. Vielem von Gott kann ich mich nur aussetzen in der Hoffnung, dass es sich mir erschließt. Irgendwo kann ich nicht mehr entschlüsseln. Es hilft mir vielleicht, im Endeffekt bin ich angewiesen auf das Reden und Handeln Gottes in meinem Leben. Ein Geheimnis kann nur der andere für mich entschlüsseln. Und dann ist der Plan Gottes für mein Leben, für dein Leben, dass wir uns gemeinsam in dieses Geheimnis begeben. Dass sich vom Rätsel eben dadurch unterscheidet, dass wir merken, Gott hält etwas für mich bereit, das ich mir selbst nicht geben kann. Einheit und vor allem Versöhnung. Das sind die großen Themen. Aber er kann es. Das bedeutet nicht, dass wir keine Rätsel lösen dürfen, dass wir nicht studieren dürfen. Ganz im Gegenteil. Aber es bedeutet immer eine neue Abhängigkeit von Gott zu erfahren, der mir Dinge entschlüsselt, die ich mir selbst nicht geben kann. Bei einem Geheimnis begebe ich mich in die Abhängigkeit eines anderen. Und ich lerne loszulassen. Ich lerne loszulassen. Ja, merkt ihr das? Ich bin immer hier am Papier dran. Habe ich in Seelsorgekurs gelernt, mach es nicht, lass los. Ja, ich bin immer am Papier dran. Lass einfach mal los. Wir lassen nicht gerne los. Und dann geht es hier aber genau darum, dass ich mich in die Abhängigkeit eines anderen begebe und loslasse und mich Gott anvertraue, damit Gott sein Geheimnis an dir entschlüsselt, indem wir Jesus in unserem Leben Gestalt gewinnen lassen. Und dann sagen dir so viele Leute, ja, lass ihn doch einfach Gestalt in dir gewinnen. Ja, wie mache ich das denn? Nein, lass ihn. Und da merken wir so eine große Diskrepanz in unserem Leben. Lass doch los. Ja, nein, wie mache ich das denn? Ja, das ist total Mindflash. Total ambivalent für mich auch häufig. Aber das ist Glauben. Das ist Vertrauen, jemand anderen gerade machen zu lassen. Vielleicht erfährst du das in diesem Gottesdienst, dass du gleich, wenn wir gemeinsam miteinander beten, dass du loslässt und jemand anderes machen lässt. Da geht es nicht zuerst um mein Reden, sondern um meine Hingabe, dass ich so da bin, wie ich gerade bin. Also Gott hat den Plan für dein Leben, dass Jesus Gestalt in dir gewinnt. Das bedeutet nach dem Epheserbrief, auch nach dem 3. Kapitel, dass du dich als Teil dieser Gemeinde verstehst. Dass du dich als Teil dieser Gemeinde verstehst. Und zwar nicht, weil ich dir das sage oder weil irgendein Papier dir das sagt. Es ist keine Frage dessen, also von uns, der dir sagt, du gehörst dazu, sondern es ist zuerst eine Frage Gottes, auf die du eine Antwort finden kannst. Du bist nicht abhängig von unserer Meinung, von meiner Meinung, sondern du bist abhängig von der Meinung Gottes. Und er hat Bock darauf, dass du dazugehörst. Miterbe, Mitteilhaber. Und da, wo ich in Gott, in dieser Beziehung, in diesem Geheimnis lebe, da wird er sich auch offenbaren können. Deswegen ermutige ich dich, mit deinem Leben, wie Paulus es tut, in die Gemeinde zu kommen. In unsere Gemeinde zu kommen. Das heißt, Christus ist nicht nur dein Geheimnis, sondern Christus ist unser Geheimnis. Und wenn ihr ein bisschen was vom Epheserbrief bis jetzt verstanden habt, dann habt ihr euch vielleicht gemerkt, dass es im Epheserbrief viel um Räume geht. Ja, ich glaube, das Geheimnis von Christus, dass er lebendig ist, dass er Gottes Sohn ist, dieses Geheimnis braucht einen Ort auf dieser Welt, damit es gelüftet werden kann. So wie Gott damals auf der Welt einen Raum beschritten hat als Mensch, als Sohn Gottes, so braucht es heute auch noch durch die Kirche, hier wo wir sind, einen Ort, damit es Gestalt gewinnt, damit es nicht irgendwie schwammig durch die Lüfte flattert und wir vereinzelt rumlaufen und sagen, ja, es gibt Gott oder es gibt Jesus. Nein, wir sind Gestaltungsraum Jesu. Das heißt, Gestaltungsraum des Geheimnisses Gottes. Das heißt, das wertet uns als Gemeinde ziemlich auf. Wenn wir von uns selbst so denken und sagen, hey, wir sind Gestaltungsraum Gottes und das Geheimnis Gottes, die Anwesenheit Gottes in Jesus Christus und in seinem Heiligen Geist wird in uns und durch uns gelüftet. Einheit und Versöhnung. Rettung, weil es um Jesus geht. Christus soll Gestalt gewinnen und wir legen uns vertrauend in seine Arme. Die Entmachtung dieser Mächte drückt sich in unserem Sein aus, in einem Mit statt in einem Wir gegen sie. Es gilt für jeden persönlich und das gilt für unsere Gemeinde. Dass du dir zuerst selbst zusprechen lässt, ich bin oder du bist Resonanzkörper für die Liebe und die Zuwendung Gottes. Da schwingt so ein bisschen Musik mit. Ich habe da so eine Gitarre angeguckt. Also ich bin Resonanzkörper für die Liebe und die Zuwendung Gottes, für die Einheit, die Gott schenken will, für die Versöhnung, die Gott schenken will. Ich bin Resonanzkörper. Wie klingt das in dir nach, das zu hören? Das ist wie so ein Schwingen, ne? Und der andere ist es auch. Der andere ist genauso Resonanzkörper für die Liebe und die Zuwendung Gottes auf dieser Welt. Wie klingt das? Die Stelle aus dem Kolosserbrief, die dieser unserer heutigen Stelle zugrunde liegt, ist Kolosser 1, so 23 bis 28. Daraus hat der Epheserbrief ganz viel übernommen. Und da schreibt der Verfasser, das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie in aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Die Gemeinde ist Heilsbereich, ein Segensraum. Darin haben wir freien und vertrauensvollen Zugang zu Gott, vertrauensvollen Zugang zu Gott, einen Raum, einen Resonanzkörper. Und am Ende dieses Textes steht in der Lutherbibel ein Wort, von dem ich glaube, dass es für uns als Gemeinde hohe Relevanz hat. Es geht um eine Eigenschaft, die sich Freimut nennt. Freimut. Freimut ist eine Haltung, die im Hellenismus Freien und Freunden zugesprochen wird. Freimut. Aber erst im Judentum wird der Gedanke auf unser Verhältnis zu Gott übertragen. Freimut. Wir dürfen sagen, hier in dieser Gemeinde ist Freimut. Und Freimut stellt sich in ein Geheimnis hinein. Frei und mutig. Frei in dem Wissen, dass wir etwas empfangen können, was wir uns selbst nicht geben können. Und das erfordert zugleich auch Mut, dass wir uns in dieses Geheimnis stellen, in das Geheimnis, das Gott durch Jesus bringt, Einheit, Versöhnung, Rettung. Lasst uns gemeinsam diesen Schritt tun, wenn wir jetzt gemeinsam miteinander beten. Dann ist das ein erster Schritt in das Geheimnis Gottes, freimütig da hineinzutreten und zu sagen, ja Gott, ich bin jetzt hier. Ich weiß, du kannst etwas geben, was ich mir gerade nicht schenken kann. Vielleicht sind es Worte, vielleicht sind es Gedanken. Wenn jemand ein Lied hat, vielleicht ein Lied, vielleicht einen Bibelvers. Ich gebe mich dir gerade hin und mit meinem Sein, mit meiner Geschichte, so wie Paulus das getan hat, bin ich jetzt hier. Und dann dürfen wir darauf hoffen, dass Gott etwas von seinem Geheimnis in Jesus Christus in seiner Gegenwart offenbart. Herzliche Einladung, dass wir gemeinsam miteinander beten. Ihr dürft das leise oder laut tun. In jedem Fall bitte ich, wem es nicht schwerfällt, dazu aufzustehen und wir schließen das Gebet mit einem Vaterunser ab. Herzliche Einladung, aufzustehen und gemeinsam zu beten.